Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Am Ostersonntag spulen wir nochmal zurück. Rein geht's in die Gespräche der Woche. Sogar Kühe sollen bei klassischer Musik mehr Milch geben. Musik wird auch heilende Wirkung zugeschrieben. Einer, der sich damit intensiv befasst, war am Montag zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim, der Musikpsychologe Stefan Kölsch. Als Neurowissenschaftler und Musiker hat er ein Buch über die heilende Kraft der Musik geschrieben. Und er sagt, die heilende Kraft der Musik beginnt schon im Mutterleib.
Das Kind hört etwas im Mutterleib und erkennt es danach wieder. Und das beruhigt dann das Kind. Habe ich mit meinem letzten Sohn übrigens haargenauso gemacht. Hat auch ganz wunderbar funktioniert.
Es gibt ja diese Formulierung, Kinder in den Schlaf singen. Bedeutet diese Formulierung, dass das Singen der Mutter oder auch des Vaters in jedem Fall beruhigende Wirkung hat auf ein Kind?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar aus folgenden Gründen. Zum einen ist es so, dass vor allen Dingen, wenn wir Eltern gestresst sind und wir in der Situation singen, dann wird unsere Stimme durch das Singen ruhiger. Denn auf einmal
tiefer auch.
Tiefer, ruhiger, langsamer. Wir sozusagen, wir singen ja nicht aufgeregt, sondern automatisch langsamer. Und der Klang der Stimme beruhigt dann das Kind. Anders als wenn wir jetzt mit dem Kind sprechen würden. Das ist ein Grund dafür. Außerdem ist es übrigens so, dass das Kind sowas wie Takt und Tonleiter sehr, sehr schnell erkennt und dann auch vorausahnen kann, was kommt wohl als nächstes. Und darüber wird die Welt dann nicht mehr so bedrohlich.
Schüttet unser Körper, wenn wir Musik hören, wenn wir angenehme Musik hören, auch bestimmte Hormone aus?
Ja, also sobald wir Musik hören, die wir angenehm finden und noch mehr, wenn wir uns an Musik beteiligen, die wir angenehm finden, dann findet im Gehirn ein Feuerwerk von Botenstoffen statt, sogenannte Neurotransmitter, Hormone und andere Stoffe, die sich auf unser Gehirn auswirken, aber auch auf den Rest unseres Körpers.
Hat Musik, wenn wir sie hören, möglicherweise auch Auswirkungen auf unser Immunsystem?
Darüber hat Musik tatsächlich auch Auswirkungen auf das Immunsystem.
Das kann man messen?
Das kann man auch messen. Wir selber haben Studien dazu durchgeführt. Das Stresssystem hängt mit dem Immunsystem ganz eng zusammen. Die arbeiten Hand in Hand. Und auch das sogenannte vegetative Nervensystem, also das System, das die Aktivität von den Organen in unserem Körper reguliert. Herzschlag zum Beispiel, Atmung, Verdauung, Pupillenweite, Schweißproduktion. Diese Systeme arbeiten alle zusammen mit dem Immunsystem. Und wenn wir gestresst sind, und negative Emotionen zum Beispiel stressen uns auch, dann hat das negative Auswirkungen auf das Immunsystem. Und wenn wir positive Stimmungen erleben, und das können wir eben mit Musik ganz leicht befeuern, dann hat das auch positive Auswirkungen auf unser Immunsystem.
Hat das im Extremfall dann auch Auswirkungen dergestalt, dass ein Leben verlängert werden kann über die Musik?
Ich denke tatsächlich ja. Das hängt daran, dass wenn wir angenehme Musik hören, und noch mehr, wenn wir uns an Musik beteiligen, im Gehirn ein Botenstoff namens Dopamin ausgeschüttet wird. Und das ist ein Botenstoff, mit dem sich das Gehirn jung hält. Eine meiner Lieblingsstudien des letzten Jahres hat gezeigt, dass das Gehirnalter von Musikern und Amateurmusikern jünger ist als das Gehirnalter von Kontrollpersonen.
Es gibt ein besonderes Gedächtnis für Musik. Das hat der Musikpsychologe Stefan Kölsch am Montag in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim beschrieben. Und zwar anhand der Geschichte eines großen Cellisten und wie er auf Beethoven reagierte.
Das war ein Patient, der aufgrund einer Gehirnerkrankung einen Gedächtnisverlust erlitten hatte. Das heißt, er konnte sich an nichts mehr erinnern. Keine Familienangehörige, keine Ereignisse seines Lebens. Der wusste keinen Bundeskanzler mehr zu nennen, keinen Fluss in Deutschland, keine deutsche Stadt etc. Der konnte auch nichts Neues mehr lernen. An Musik aber konnte der sich noch erinnern und der konnte sogar neue Musik lernen. Und zwar genauso gut wie Profi-Cellisten, die gesund waren.
Aha. Erklärung?
Es zeigt uns, dass es außer den klassischen Gedächtnissen ein Gedächtnis für Musik gibt. Und dass es so ein Musikgedächtnis gibt, ist etwas ganz Tolles. Denn wir finden sogar nach und nach heraus, dass wir durch dieses Musikgedächtnis andere Gedächtnisse wieder aktivieren können. Der Cellist zum Beispiel konnte dann über Cello spielen und über Musik machen, sich wieder an sein Leben erinnern. Der konnte sich wieder an Familienangehörige erinnern, an seinen gesamten Lebenslauf.
Wie ist es, um sozusagen ein anderes Extrem zu nehmen, mit sogenannten Wachkoma-Patienten? Was hat man da für Erfahrungen gemacht?
Also bei Wachkoma-Patienten kann man wunderbar beobachten, wie Musik wirken kann auf eine Art und Weise, wo die klassische Medizin sagt, das darf eigentlich gar nicht so funktionieren. Denn Wachkoma-Patienten, also Patienten, die tagsüber wach sind, nachts schlafen, tagsüber die Augen aufhaben, aber nicht responsiv sind, so heißt das, also nicht antworten können. Und von denen denkt man, dass die nichts mitbekommen.
Ja.
Und bei denen ist es so, dass die auf Musik aber reagieren und deutliche Reaktionen auf Musik zeigen.
Also wie reagieren die?
Also zum Beispiel reagieren die so, dass die mit der Musik atmen oder zur Musik hinschauen oder zur Musik lächeln. Mhm. Wenn die Musik anfängt, dann fangen die an zu lächeln. Wenn die Musik aufhört, dann hören die auf zu lächeln. Und das erklärt man sich dadurch, dass Musik auf unterster Verarbeitungsebene im Gehirn, im sogenannten Hirnstamm, der die vitalen Funktionen beherbergt, die bei diesen Patienten ja auch noch funktionieren, einwirken kann. Musik kann, wie ich vorhin schon sagte, unseren Herzschlag beeinflussen, unsere Atmung beeinflussen, unsere Schweißproduktion beeinflussen. Das geht alles über Nervenverschaltungen im sogenannten Hirnstamm. Und die sind bei diesen Patienten noch in Ordnung. Die funktionieren noch und können angesprochen werden.
Sie haben gerade die Formulierung gebraucht, man denkt, dass die nichts mehr mitbekommen. Das bedeutet, man weiß es nicht?
Man denkt, dass sie nichts mehr mitbekommen, sie bekommen aber etwas mit. Deswegen ist es zum Beispiel, und sie bekommen und sie reagieren auf zum Beispiel akustische Atmosphären.
Ja. Mhm.
Ähnlich wie ein Baby auf unwirsche oder liebevolle Stimme reagiert, reagiert auch deren Hirnstamm auf unwirsche Stimmen oder liebevolle Stimmen.
Okay.
Und wenn der Musiktherapeut kommt und mit denen ein Lied mit liebevoller, ruhiger Stimme singt, dann reagiert deren Gehirn da eben tatsächlich doch noch darauf, obwohl sozusagen die klassische Medizin sagt, die können nichts mehr mitbekommen.
Deutsch-Brite mit dem schönsten schwäbisch-britischen Akzent. Das schrieben die SWR1-Hörerinnen und Hörer am Dienstag in SWR1-Leute. Thema: das Gezerre um den Brexit. Neben Gabi Biesinger, der zweiten multimedialen Chefredakteurin im SWR, die 4 Jahre als Korrespondentin aus London berichtet hat, war David Whitehead zu Gast. Dessen Heimat liegt etwa 40 Kilometer nordöstlich von London. Chelmsford ist die Partnerstadt von Backnang. Seit 22 Jahren lebt er in Backnang und arbeitet als Übersetzer. Zur Europawahl Ende Mai und der Teilnahme Großbritanniens sagte David Whitehead:
Kandidatensuche läuft auf Hochtouren, weil es ist jetzt, ja, es ist nötig und die Organisation läuft auf Hochtouren. Ich denke, es wird erfolgen. Wie es ausgeht, das werden wir dann sehen.
Wobei, so sicher ist es eben auch noch nicht. Es könnte ja durchaus passieren, dass am 22. Mai der Deal ratifiziert wird. Aber die Chancen dafür stehen vermutlich eher schlecht, oder Gabi Biesinger?
Wer glaubt denn sowas? Ja, nein, also wenn's, ich glaube nicht, dass es bis zum 22. Mai klappt, dass die Briten dann sich auf einen Deal verständigt haben, mit dem sie austreten. Und dann wird es eben die Wahlen geben, die auch viel Geld kosten, was den Frust nochmal erhöht der Leute. An einigen Stellen ist es auch schwierig, Kandidaten zu finden. Also zum Beispiel Konservative haben auch schon gesagt, wir wissen gar nicht, wen wir da ins Rennen schicken sollen. Und wir haben auch eigentlich auch keine Lust, uns für diese Wahl zu engagieren. Wenn die Wahlen dann stattfinden, zeigen Umfragen, dass sie einen heftigen Denkzettel für die etablierten Parteien, also Labour und Konservative vor allem auch, also die Regierungspartei, mit sich bringen könnten.
Ja, da gibt es andere Parteien, die gerade auf dem Vormarsch sind. Ex-UKIP-Chef Nigel Farage tritt mit einer neuen Brexit-Partei an. Dann gibt es eine neue Bewegung, Change UK. Was hat es damit auf sich?
Brexit, also Nigel Farage hat man gedacht, er sei mit seinem Weggang aus UKIP mal eigentlich weg, weil sein Ziel erreicht war, so mal aus der EU raus. Klar, er vertritt jetzt die Leute, den Leuten, die sagen, ja, wir wollten eigentlich einen Brexit haben. Gut, ein Thema-Partei, das sehen wir dann, wie erfolgreich das wird. Change UK wiederum ist jetzt, also das quasi ein Zentrumspartei, was eigentlich die Liberaldemokraten hätten lange sein sollen, aber waren. Und das sehen wir. Das scheint mal sehr erfolgreich zu sein. Also Umfragewerte sind noch relativ niedrig, aber das ist bei jeder neuen Bewegung so. Aber die bekommen einen enormen Zulauf an Kandidaten für die Europawahl, an Leute für die Gemeinderatswahlen, die auch an Kreistagswahlen, die auch anstehen. Das könnte tatsächlich was Größeres werden, vermutlich.
Bei Change UK sind ja teilweise eben keine Berufspolitiker am Start. Das klingt ähnlich wie die Bewegung, die wir in Frankreich erlebt haben mit En Marche. Ist es zu vergleichen?
Also es sind natürlich auch ein paar wichtige Konservative und Labour-Politiker, die ja ihre eigene Partei verlassen haben, die im Parlament saßen, dorthin gegangen. Also Chuka Umunna ist so eine Person. Das ist ein schwarzer Abgeordneter der Labour-Party, der selber mal mit dem Gedanken spielte, Vorsitzender der Labour-Party werden zu wollen und sich dann damals aber aus privaten Gründen nicht zur Wahl stellte, als es dann Jeremy Corbyn wurde. Und man kann jetzt immer sagen, was wäre, wenn, also ja. Wenn bei Labour einiges anders gelaufen wäre, wären wir vielleicht auch nicht an dem Punkt, an dem wir jetzt sind. Ja. Aber also es sind schon auch einige bekannte Gesichter, die für etwas stehen und für einen etwas anderen Geist stehen, als der da zum Teil in Westminster herrscht. Und insofern hat diese Bewegung schon ein Potenzial, auch Fuß zu fassen.
Was treiben die Briten da eigentlich? Das bekommt David Whitehead, Deutsch-Brite, der seit 1997 in Backnang lebt, ständig zu hören, wenn es um das Gezerre um den Brexit geht. Und noch ist wieder nichts entschieden. Dennoch, es gibt bereits Auswirkungen. Darüber sprach in SWR1 Leute neben David Whitehead Gabi Biesinger, die 4 Jahre lang als Hörfunkkorrespondentin aus London berichtet hat und das Geschehen als zweite SWR-multimediale Chefredakteurin weiter verfolgt.
Die EU-Arzneimittelbehörde ist abgezogen. Honda hat sein Werk in Swindon dicht gemacht. Nissan hat ein versprochenes Werk in Sunderland nicht gebaut. Sony hat sein Hauptquartier von London nach Amsterdam verlegt. Und Mr. Dyson, den kennen wir alle von diesen höllenlärmenden Händetrocknern in den Toiletten, der war einer der größten Brexit-Treiber. Also der hat damals als einer der wenigen Unternehmer in Großbritannien sich für den Brexit ausgesprochen und hat jetzt angekündigt, ein Werk in Singapur zu bauen, was angeblich mit dem Brexit nichts zu tun hat. Aber wir reiben uns die Augen und gucken erstaunt.
Persönliche Interessen standen im Vordergrund.
Ja, und wenn man jetzt mal von der Wirtschaft absieht, ich habe mich damals auch mit der Wissenschaft viel beschäftigt. Europäische Wissenschaftler haben sich von britischen Unis zurückgezogen. Es gab auch einen Erlass der britischen Regierung, dass Forschung, die sich mit EU beziehungsweise mit Empfehlungen für den Austritt beschäftigt, dass daran keine europäischen Mitarbeiter mehr beschäftigt werden dürften, sondern nur noch britische. Also das sind alles Sachen, die das Klima an den Universitäten sehr beeinträchtigen, obwohl ja noch nichts passiert ist angeblich.
Ist denn direkt auch etwas spürbar beispielsweise, wo Sie gerade gesagt haben, dass auch die EU-Arzneimittelbehörde das Land bereits verlassen hat? Wie sieht es da in Institutionen wie Krankenhäusern aus? Fangen die an, Dinge zu horten?
Also das ist ja auch immer die Angst, es kann ja auch immer noch zu einem harten Brexit kommen. Und das würde einen sofortigen Einschnitt von heute auf morgen in vielen Bereichen bedeuten. Wenn wir uns das vorstellen, es kommen jeden Tag 10.000 Lkw in Dover an, die im Moment einfach von den Fähren fahren und weiterfahren. Und die müssten dann in irgendein Zollverfahren kommen. Man hat schon die A2, die Autobahn, halb in einen Parkplatz umgewandelt und hat mal einen Testlauf mit 89 Lkw gemacht, wie so eine Zollabfertigung laufen könnte. Aber mit 10.000 hat man es noch nicht probiert. Und wenn dann mal ein bisschen wenig Himbeermarmelade vom Festland kommt, ist das zu verkraften. Aber Krankenhäuser sagen zum Beispiel, unsere Insulinversorgung, andere wichtige Medikamente, wenn es da zu Engpässen kommt. Und darum hat das Stockpiling begonnen. Also man legt sich Vorräte an, um gegen einen Hard Brexit gewappnet zu sein.
David, wie ist das bei einer Städtepartnerschaft zwischen Chelmsford und Backnang? Versucht man da auch schon irgendwie hintenrum Wege zu finden, wie man Dinge auch umgehen kann?
Ehrlich gesagt, es ist eine sehr gute Frage, eine Frage, womit wir uns beschäftigt haben. Wir haben gesagt, wir machen gar nichts. Wir machen einfach weiter, weil wenn wir die deutsche Waren nach Großbritannien bringen, die anderen werden eh verzollt, dann werden unsere verzollt. Natürlich sind wir eigentlich für ein freies Handel, Abkommen und also hin und her transportieren, aber ja gut, wir können es nicht steuern. Wir sind auch keine Firmen, wir sind halt mal so ein klitzekleines Vereinchen. Wenn die Leute das wollen, dann kriegen wir das hin. Where there's a will, there's a way, heißt das im Englischen so schön. Und wir sehen den Willen. Und wir kriegen auf Teufel komm raus unsere Sachen rüber und zurück. Und selbst wenn es ein paar Euro mehr kostet, dann ist das so.
Wenn ich nicht euer Typ bin, dann schmeißt mich raus und nehmt eine andere. Diesen Satz hat Elina Gerantscher des Öfteren gesagt, das schreibt sie in ihrem Buch Zwischen den Welten. Die lettische Mezzosopranistin hat eine Weltkarriere gemacht. Sie kam als junges Mädchen aus Riga ins thüringische Meiningen, ist inzwischen auf den größten internationalen Opernbühnen von New York bis Wien, von Baden-Baden bis Stuttgart vertreten. Und sie hat immer an ihre Überzeugungen geglaubt.
Es ist meine Grundeinstellung als solches. Also ich glaube, die Leute, die mich dann buchen, sie wissen, dass ich sehr viele Fragen stelle. Ja, und ich bin zwar bei der Probe, bin ich ab und zu weggegangen, dass ich tatsächlich mir zu viel oder gerufen habe, dass ich jetzt eine Pause habe. Und dann in der Pause trifft man wieder einander und dann redet und so weiter. Aber ich bin auch sehr vorsichtig, wo ich Ja sage. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, wirklich auswählen zum dem, was ich machen will. Und dann weiß man auch, welches Team ist das und man setzt sich absichtlich nicht in eine Klemmerzeichen gefährliche Situation.
Ja, Sie haben ja inzwischen auch sehr viel Erfahrung. Am Anfang war das sicherlich auch schwierig, da erstmal in so einen großen Opernbetrieb reinzukommen. Sie kamen als junges Mädchen nach Südthüringen, nach Meiningen, eine berühmte Klassikbühne. Aber wie war das erstmal? Wie groß war der Kulturschock für das junge Mädchen aus Riga?
Ja, für mich war ja damals die Inszenierung ein erster Schock, weil es war eine moderne Inszenierung von Zauberflöte und ich kam mit einem großen, naiven Traum, wirklich als dritte Dame mit einem Sternenkostüm vielleicht rumzulaufen und es wird dann Schlangen und ich weiß nicht was, bei uns war die Schlange ein Elektrokabel und ein Ball auf der Bühne und Sekretärenkostüm mit Brille. Das war so der erste Schock. Ich sprach damals auch kein Deutsch und die Leute wollten mit mir nicht Englisch oder Russisch war ja überhaupt ein Tabu da. Und bis ich dann durchgekämmt habe, dass wir miteinander eigentlich kommunizieren können. Ich meine, gleichzeitig war das natürlich auch eine Befreiung von dem Elternhaus weg, mein eigenes Geld und eigene Entscheidung und keiner fragt, wo ich jetzt war gerade und ob ich jetzt um 2 Uhr morgens zurückgekommen bin oder um 9 Uhr. Das war schon toll. Gleichzeitig aber natürlich als Student vom dritten Jahr überhaupt ohne jegliche Vorbereitung auf Theaterbühne, man ist vollkommen verloren und auf sich eingestellt und man hört alle möglichen Ratschläge, manche passen, manche passen nicht.
Ja, und es ist so ein intensives Leben, was Sie auf den Opernbühnen haben und dieser Anfang, den beschreiben Sie auch sehr deutlich und schreiben da auch, dass Sie anfangs auch nachts dann die Kissen nass geweint haben. Wie schwer war diese Anfangszeit?
Ja, sicher, weil man hat keinen Bezugsperson, also du kannst nicht abends zu Mama gehen und ich glaube, das wirklich in den ersten Wochen habe ich so viele Münzen in dem Telefon reingeworfen. Ich hatte noch damals kein Handy eigentlich und ich glaube, ein halbes Jahr später konnte ich mir wirklich ein Handyapparat zu leisten. Meine Mutter hat gesagt, also am schlimmsten kannst du jetzt noch ein paar Monate bis zu Ende der Spielzeit, ich habe im Februar angefangen, also bis Ende Juni läuft die Spielzeit, halt das durch und im Sommer können wir darüber noch ernsthafter jetzt unterhalten und reden und ob du das möchtest. Dann war ich zu einem Wettbewerb, bin ich gefahren, den ich gewonnen habe und dann war wieder Flügel weit aufgebreitet und dann konnte ich so inzwischen schon ein bisschen auf Deutsch kommunizieren und kamen immer mehr Leute zu mir dann oder ich zu denen.
Das war wieder
Durchbruch. Genau, und so langsam habe ich jetzt verstanden, ja, das ist doch richtig, zwar hart, aber immer weniger.
Mehr als 240.000 Klassikfans auf der ganzen Welt haben Elina Gerantscher als Carmen gesehen, und zwar gleichzeitig. So groß ist kein Opernhaus der Welt. Inzwischen sind Opern auch als Live-Übertragung im Kino zu sehen. Am Mittwoch war Elina Gerantscher zu Gast in SWR1 Leute. Sie stammt übrigens auch aus einer Musikerfamilie. Und sie sagte auf die Frage, ob sie von einer Live-Übertragung gleich überzeugt war.
Jein, also ich meine, diese Live-Übertragungen bringen uns an den Orten, wo wir wahrscheinlich im Leben nicht unbedingt hinfahren würden. Ich habe nach dieser Carmen-Auftrag Übertragung damals wirklich Fanpost von New Zealand, von damals noch Mexiko, wo ich nicht gewesen bin, damals oder Argentinien, also wirklich von verrücktesten Orten Fanbriefs bekommen. Man sagt, wow. Die Strecke ist dann so weit erreicht. Gleichzeitig aber, ich verstehe, dass Live-Musik oder gerade die Stimme, menschliche Stimme, die ohne Amplifikation, bitteschön, ja, in den Opernhäusern singen wir ohne Mikrofons, so eine Kraft hat, dass man 4000 Plätze erreichen kann, ist was Besonderes und über Kino schafft man sowas nicht. zu erleben. Aber es ist halt wie im Leben, sind Vorteil und Nachteil.
Wie müssen Sie denn dann auch anders agieren? Weil dann sind plötzlich 12 Kameras noch im Raum. Da müssen Sie sich wahrscheinlich auch anders drauf einstellen.
Nun, wir haben einen sogenannten Scratch Tape. Das ist die Vorstellung vor der Vorstellung, die dann live übertragen wird. Man bekommt eine Videoaufnahme. Man schaut das Ganze dann an, schaut sich selbstkritisch auch an, was und wie. Und irgendwann korrigiert sich ein bisschen dann für die Live-Übertragung. Wir wissen, dass die Live-Übertragung halt von Kameras ganz nah aufgenommen wird und dann ist man ein bisschen mehr bewusst, was das dann heißt für die Gesichtsausdrücke.
Und die Mimik und die Körpersprache ist ja allgemein so wichtig. Wie trainieren Sie das?
Also ich bin ein Schnellgeher. Laufen ist das nicht jetzt so meins, weil ich bewundere Leute, die Marathon laufen, die können wirklich diese 4 Stunden oder inzwischen sind ja 2 Stunden jetzt für das Sportler die gleiche Bewegung wiederholen. Das ist überhaupt nicht meins. Ich versuche Treppen zu laufen, Gartenarbeit natürlich tut mir sehr viel. Ich habe noch 2 kleine Kinder, denen ich hinterher laufe und versuche wirklich auch jetzt nicht 20 Minuten langsam irgendwo zu schlendern, sondern wirklich in 10 Minuten knackig zu machen.
Sie leben ganz viel in Hotels. Das gehört natürlich dazu, wenn Sie so viel unterwegs sind. Eingangs der Sendung sprachen wir über Hotels und was man vielleicht verbessern könnte. Was ist Ihnen da aufgefallen? Da gibt es nämlich ein paar Dinge.
Also mich nervt es äußerst, dass in manchen Hotels weiß man nicht, wo der Haartrockner ist. Dann läuft man irgendwie durch den allen Schränken und schaut, wo es ist, bis er in irgendeinem Sack in vollkommen unpassenden Ort ist. Und das Zweite, was mich macht wahnsinnig, dass man den Bademantel, der dann auch irgendwo manchmal liegt, nicht den Gürtel eingefädelt haben. Dann machst du das auf, ziehst du an und natürlich der Gürtel liegt auf dem Boden. Das macht mich rasend. Ja, es sind noch Kleinigkeiten noch dazu, aber ich glaube, auf Schnelle, das ist wirklich das, was mich am meisten nervt.
75.000 Heavy-Metal-Fans werden gemeinschaftlich ausrasten. Am ersten Wochenende im August findet zum 30. Mal das berühmt-berüchtigte Wacken Open Air statt. Der Gründer war am Freitag zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim, Thomas Jensen. Das Festival bedarf einer großen Vorbereitung und 45 Kilometer Bauzaun gehören auch dazu. Thomas Jensen.
Wir wollen eigentlich Zäune reduzieren, wir wollen eigentlich Zäune einreißen, aber man muss natürlich, um so ein Gelände zu strukturieren, braucht man ein paar.
45 Kilometer,
ja,
tatsächlich.
Ja, ja. Und immer aufbauen ab.
1000 mobile Toiletten plus minus?
Ja.
Ausreichend?
Toiletten reichen eigentlich nie aus, das muss man fairer halber sagen. Es ist ganz schwer auf Outdoor-Veranstaltungen und hier auch schon mal vorab eine Entschuldigung, wenn die dann auch mal nicht gereinigt sind, aber unser Team gibt sich alle Mühe. Aha. Und das ist natürlich logistisch eine Riesenherausforderung.
Aber es gibt schon einen Reinigungstrupp, der für die Reinigung der Toiletten zuständig ist.
Wenn das Wetter wie im letzten Jahr gut ist, dann ist das auch, da haben wir sehr gute Kritiken gekriegt. Wenn man natürlich bis zu den Knien im Schlamm steht, ist das für das Team natürlich schwierig, auf die letzte Ecke im Campingplatz zu kommen.
40 Diesel-Notstromaggregate. Braucht man die?
Ja, braucht man auf jeden Fall, wollen wir aber reduzieren. Wir sind im Moment auch dran an alternativen Betreibungsmöglichkeiten. Also man redet über Wasserstoff. Wir versuchen viel mehr Feststrom oder auch dezentrale Geschichten über Solarpanels.
Ja.
Sind da mit einigen Partnern zugange. Also da machen wir auch so ein bisschen Ground.
Und am Ende des Tages beziehungsweise am Ende der Nacht bleiben 60 Tonnen Müll.
Ja, wobei ich sagen muss, dass unser Gast und unser Fan schon gerade die Gemeinde Wacken auch respektiert. Also wir stellen in den letzten Jahren fest, dass eine große Sensibilität da ist, dass viele auch den Müll in die bereitgestellten Säcke füllen und unser Trash-Team es leichter hat.
Ist besser geworden.
Ja, ist besser geworden. Also, ja. Ja, klar.
Wofür braucht man bei einem Heavy-Metal Open Air eine Bierpipeline, die 1 Kilometer lang ist?
Na, weil die Leute ja doch Durst haben und Dehydrierung ist zu vermeiden. Ja. Und die Bierpipeline hat eigentlich logistisch den Sinn, das Gelände zu schonen. Also die Tanks stehen außerhalb des Geländes, aber hier, wie man hier ja auch von Volksfesten kennt. Und das schont unwahrscheinlich den Boden. Mhm. Und das kommt uns zugute, wenn es dann doch mal regnen soll.
Kann man davon ausgehen, dass der Heavy-Metal-Fan ein besonders trinkfreudiger Zeitgenosse ist?
Ah ja, Bier und Heavy-Metal, da gibt es schon die eine oder andere Connection. An so einem ganzen Wochenende kriegt man auch was weg.
Für den Fall der Fälle, da gibt es Polizei, da gibt es auch Security.
Ja, ja, auch wenn es irgendwelche Übergriffe gibt alles, gegenüber Frauen?
Ja, alles da. Also die kennen unser Publikum. Da gibt es auch Verbindungen zwischen Security. Da ist nicht die Security gegen den Gast oder gegen den Fan. Auch bei der Polizei gibt es ganz enge Verbindungen. Alle feiern zusammen Heavy Metal.
30 Jahre Heavy Metal Kultfestival. Das Wacken Open Air steigt wieder Anfang August und ist bereits komplett ausverkauft. Der Gründer Thomas Jensen war am Freitag zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim und er blickt zurück auf viele große Bands. Black Sabbath auf der Wackenbühne hat jedoch leider nie geklappt.
Die haben dann zum 25-jährigen Jubiläum leider aus Termingründen zurückgezogen, aber Ozzy war da.
Osborne?
Ja, Ozzy Osborne war
der
da.
Der jetzt seine Tour, glaube ich, geschmissen hat.
Ja.
Aus gesundheitlichen Gründen?
Ja, hätte ich eigentlich Tickets gehabt. Ich hoffe ihn nochmal zu sehen. Also,
man weiß es nicht.
Ja, ist grandios. Ozzy ist grandios.
Iron Maiden war wie oft schon bei?
Dreimal.
Dreimal. Mhm. Das Besondere an dieser Band für Sie?
Ja, Maiden ist natürlich eine Riesenband.
Weil?
Weil die immer ihrem ganzen Ding treu geblieben sind. Iron Maiden sehr, sehr fanorientiert, immer auch sehr innovativ. Aha. Bruce Dickinson, okay, ich persönlich, also ist ein super Typ. Aha. Steve Harris, Wahnsinnsfußballer, die haben ein Riesenspiel gemacht mit der Crew und gegen den TSV Wacken letztes Mal, als sie da waren. Das ist schon.
Achso, Fußball findet da
ja,
auch statt.
Ja, ja, Riesending. Ja.
Was ist mit Judas Priest? Können die auch Fußball super spielen?
Das ist mir jetzt nicht so bewusst, aber Priest waren grandios das letzte Mal. Ja. Gibt es auch eine Live-Platte, kann ich eben nur ans Herz legen.
Und Motorhead mit dem legendären ja, Lemmy? Ja,
Motorhead ist natürlich, das ist eigentlich unser Stern in der Nacht. Die haben uns Born to Lose, Live to Win, das ist so die Spiritual Guidance für uns gewesen. Ja. Motorhead vereint alles auf dem kleinsten Nenner, was Wacken eigentlich ist.
Was ist mit Born to be Wild, also mit Steppenwolf? War der damals
war dran? Leider noch nicht da, aber der Song ist sicherlich Heavy Metal Thunder. Ich meine, das ist der Ausspruch, der die ganze Szene auch geprägt hat.
Rammstein waren schon da. Hm? Sind die nicht aufgetreten zusammen mit Heino?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja heißt ja.
Ja, ja, ja heißt ja. Ein Song, da war im Rahmen einer Fernsehdoku, Fernsehen hat er angefragt, die Band hat zugesagt. Aha. Wird von einigen, wurde es kritisiert, ich fand es eigentlich eher witzig.
Okay.
Und Heino und Hannelore im Backstage, das kann man machen.
Roberto Blanco war auch schon da?
Ja, das war im Zuge für die Alzheimer-Hilfe, fand ich, war eine gute Aktion. Zusammen mit der Band war eine Aktion der Band Sodom, die metaltechnisch über jeden Zweifel erhaben sind. Tom Angelo hat uns gefragt, ob wir das unterstützen und Roberto ist...
Hat gepasst.
Hat gepasst und war auch ein guter Typ.
Eins gehört. SWR 1.